Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Börsen hören den Ruf. Das zweite staatliche Rettungspaket für Citigroup zieht die Aktien in Europa nach oben. Wir fragen, ist nun alles gut fürs größte Finanzinstitut der Welt? Und ist noch alles gut bei der UBS? Dann alles klar für Christian Klar. Der ehemalige RAF-Terrorist kommt nach 26 Jahren Haft frei. Alles anders bei Roche. Das Höhenwachstum wird gebremst. Der höchste Wolkenkratzer der Schweiz wird in Basel doch nicht gebaut. Und alles tun, um Junge von Alkoholexzessen abzuhalten. Das wollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendsession. Uneinig waren sie sich aber beim Thema Armee. Drei der Mitorganisatoren und Teilnehmer dieser Jugendsession sind zu Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Der Nachrichtenüberblick hat Roger Blendlin.
In den USA erhält die angeschlagene Grossbank Citigroup zum zweiten Mal staatliche Hilfe. Wie das amerikanische Finanzministerium bekannt gegeben hat, übernimmt die US-Regierung Garantien im Umfang von über 300 Milliarden Dollar. Dies für gefährdete Kredite und Wertpapiere. Und erneut kauft der Staat auch Aktien der Citigroup im Wert von 20 Milliarden Dollar. Im letzten Monat hatte die US-Regierung schon 25 Milliarden Dollar eingeschossen im Rahmen des Rettungspakets für die amerikanische Finanzbranche. Vergangene Woche kündigte die Citigroup an, sie werde weltweit 52.000 Stellen abbauen. Jeder siebte Beschäftigte sei betroffen. Die Citigroup-Aktie verlor in der vergangenen Woche bis zu 60% ihres Wertes. Der ehemalige RAF-Terrorist Christian Klar wird nach 26 Jahren in Haft freigelassen. Er kann die Haftanstalt im deutschen Bruchsal Anfang 2009 vorzeitig verlassen. Dies hat das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden. Klar gehörte zu den führenden Figuren der zweiten Generation der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion, die vor allem in den späten 70er und frühen 80er Jahren aktiv waren. Der heute 56-jährige Klar wurde zu 5-mal lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem wegen Beteiligung an den Morden an Generalbundesanwalt Siegfried Bubach und Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. In Basel wird nun doch kein 154 Meter hoher Büroturm gebaut. Der Pharmakonzern Roche verzichtet auf den geplanten Prestigebau, den das Architektenteam Herzog und Dömeron geplant hatte. Der Turm wäre mit seinen 154 Metern das höchste Gebäude der Schweiz geworden. Den Rückzug begründet Roche damit, dass der Turm wesentliche funktionale Bedürfnisse des Konzerns nicht erfülle. So habe er unter anderem zu wenig Sitzungszimmer. Statt dem Turm soll nun ein Alternativprojekt vorbereitet werden. Wegen der Wirtschaftsflaute hat der Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Man rechne nicht mehr mit einem Wachstum von über 6%, sondern nur noch mit 3-4%, gleich wie im Vorjahr. Der Umsatz betrug damals 4,5 Milliarden Franken. Für das kommende Jahr macht der Anlagenbauer und Autozulieferer keine Prognose. In der Schweiz sollen Verkaufsstellen von Alkohol noch besser kontrolliert und die Alkoholprävention weiter verstärkt werden. Dies verlangt die diesjährige Jugendsession in mehreren Petitionen zuhanden des eidgenössischen Parlaments. Die Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum müssten schonungslos dargestellt werden. Auch müsse es eine Liste von jenen Verkaufsstellen geben, die gegen das Gesetz verstießen. Weiter ist die Jugendsession klar für die Fortsetzung der Personenfreizügigkeit mit der EU, wie auch für deren Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien. An der Jugendsession hatten am Wochenende über 200 Jugendliche teilgenommen, dies im renovierten Bundeshaus. Die Kabelnetzbetreiberin Cablecom hat den Fernsehsender U1 zu Recht vom Netz genommen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das Gericht begründet, das Programm von U1 erfülle den verfassungsmäßigen Auftrag eines Fernsehsenders nicht, weder qualitativ noch quantitativ. Der Verfassungsauftrag sieht vor, dass TV-Sender über politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge informieren. U1 kann das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nun noch ans Bundesgericht weiterziehen. Die israelische Regierung hat für heute die Lieferung von Grundnahrungsmitteln in den Gazastreifen erlaubt. Nach Angaben des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge dürfen im Lande im Laufe des Tages 10 Lastwagen mit Lebensmitteln die Grenze passieren. Israel riegelt seit dem 5. November alle Grenzübergänge ab, weil Palästinenser immer wieder selbstgebaute Raketen auf israelisches Gebiet abfeuern. Nach Angaben der UNO ist die Lage im Gazastreifen so schlimm wie noch nie. Es gebe keine Nahrungsreserven mehr, hieß es. Nordkorea schottet sich weiter von Südkorea ab. So wird vom 1. Dezember an der Bahnverkehr über die Grenze eingestellt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur. Auch sollen Touristen die Sonderwirtschaftszone Kaesong nicht mehr besuchen können. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea hatten sich verschlechtert, nachdem im Februar in Südkorea der konservative Politiker Lee Myung-bak die Regierung übernommen hatte. Auch gibt es Gerüchte, wonach der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il schwer erkrankt und ein Machtkampf um die Nachfolge im Gange sei.
12.36 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. In den nächsten Minuten zur schönen Bescherung für den US-Finanzgiganten Citigroup. Wir fragen, musste das sein? Und muss die Schweiz für die UBS auch ein zweites Hilfspaket schnüren? Dann der Bericht bei den ersten Opfern der Wirtschaftskrise beim Autobauer Fiat in Turin. Später in der Sendung, nicht mehr gefährlich. Mit Christian Klar wird einer der führenden Köpfe der RAF frei. Für viele Bauern bedrohlich. Die Schweiz feilscht ab heute ums Agrarabkommen mit der EU. Basel kratzt doch nicht am Himmel und Venezuelas Stimmvolk kratzt nur minim an der Macht von Präsident Chavez. Schweizer Jugendliche reden mit an der Session in Bern am Wochenende und hier um 13 Uhr im Tagesgespräch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.290 Punkten plus 2,8%. Der Euro wird zu einem Franken 54,30 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 21,42. Die Wetterprognose für die erste Wochenhälfte. Heute Montag ist es im Norden wechselnd bewölkt. Zum Teil fällt etwas Schnee, unterhalb von 600 Metern auch Regen. Die Temperaturen liegen um 3 Grad. Im Süden gibt es im Laufe des Nachmittags einige Aufhellungen bei 5 Grad. Am Dienstag gibt es im Norden noch etwas Schnee. Im Süden setzt sich ziemlich sonniges Wetter durch. Am Mittwoch liegt über dem Flachland Hochnebel. In den Alpen und im Süden ist es weiter sonnig, im Süden bei gut 8 Grad. Im Norden wird es am Mittwoch kalt. Die Temperatur liegt mit Bise dann bei höchstens 0 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Erleichterung macht sich an den Börsen breit. Die Ankündigung der US-Regierung, sie wolle den Finanzgiganten Citigroup retten, mit insgesamt 326 Milliarden Dollar. Diese Ankündigung lässt an den europäischen Börsen die Aktien verschiedener Banken steigen. Das klingt nach gelungener Strategie, Vertrauen zu schaffen. Aber ganz grundsätzlich gesehen, Philipp Erath von der Wirtschaftsredaktion, hatte die US-Regierung überhaupt eine Wahl oder musste sie der Citigroup ein neues, gigantisches Hilfspaket zuschieben?
Die Regierung hatte in Tat und Wahrheit keine andere Wahl, als die Citigroup zu retten. Die Citigroup ist zu groß, zu vernetzt, um sie sterben zu lassen. Wenn die zweitgrößte Bank der Welt mit 200 Millionen Kunden und einer Bilanzsumme von 3.000 Milliarden Dollar zusammenbräche, ja dann würde das weitere Banken mit in den Konkurs ziehen. Und das wäre schon in normalen Zeiten heikel, geschweige denn jetzt in dieser Finanzkrise. Das Hauptproblem ist, das Vertrauen in die Citigroup ist schwer erschüttert. Das zeigt sich an der Börse. Die Anleger kehren der Bank den Rücken, wie man im rasant fallenden Aktienkurs ja gesehen hat. Letzte Woche nur minus 60%. Und jetzt besteht die Angst, dass durch den fallenden Aktienkurs sich auch die Kunden zunehmend verunsichern lassen und ihr Geld abziehen. Und das könnte dann das Ende der Bank sein. Deshalb ist der Staat jetzt bereits eingeschritten.
Sie sagen, das Vertrauen ist schwer erschüttert. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es der Bank an sich schlecht gehen muss. Weiß man, wie es um die Bank selbst bestellt ist?
Eine klare Antwort dazu geben ist schwierig. Die Bank, die stand mal nach der ersten Staatshilfe gar nicht einmal so schlecht da. Sie hatte im internationalen Vergleich einen soliden Bestand an eigenem Kapital. Aber die Finanzkrise hat sich seither, also nur in den vergangenen paar Wochen, markant verschärft. Für die Citigroup heißt das, sie musste laufend die Werte ihrer Anlagen und Papiere nach unten korrigieren, sprich, sie schreibt weiterhin rote Zahlen. Und dadurch wird Kapital fortlaufend vernichtet und so dürfte auch ein Teil der ersten Staatshilfe schon verbrannt worden sein.
Die Citigroup als Beispiel für eine Bank, der Einrettungsring des Staates nicht genügt, weiß man nun von anderen Banken, bei denen auch ein zweites Rettungspaket nötig wird.
Genau weiß man nichts. Fest steht nur, seit der ersten großen Rettungsaktion hat sich die Finanzkrise weiter verschärft. Wie die Citigroup steht manch eine andere Bank auch unter Druck. Und das macht sie alle zu Kandidaten für weitere überlebenswichtige Staatshilfen. Zudem weiß ja niemand, und das ist wohl das Entscheidende für die Genesung der Finanzindustrie, niemand weiß, wann wieder Vertrauen in die Märkte zurückkehren wird. Wer also nächstens nochmal Geld braucht und ob darunter gar die UBS ist, das kann niemand sagen derzeit. Die Staaten versuchen auf jeden Fall, das Vertrauen in die Banken zu stärken, indem sie ihnen eben Rückendeckung geben.
Philipp Erath war das mit Einschätzungen zur neuesten Finanzspritze für die amerikanische Citigroup. Und Philipp Erath hat es angetönt, auch die Schweizer Grossbank UBS könnte im Notfall mit weiterer Hilfe des Staates rechnen. Das sagte der Chef der Eidgenössischen Bankenkommission, Daniel Zuberbühler, gestern in den Medien. Was war das nun? Eine Aussage, die die Anleger an der Börse beruhigen sollte? Oder war diese Aussage vielmehr eine Vorankündigung, dass die UBS schon bald eine zweite Finanzspritze benötigen wird? Manuel Rentsch ging dieser Frage nach.
Es sei nicht auszuschließen, dass die UBS mittelfristig nochmals neues Geld benötige. Mit dieser Aussage hat die Bankenkommission Verwunderung ausgelöst. Unklar ist, weshalb die EBK gerade jetzt mit solchen Aussagen verunsichert. Im Parlament, in der Finanzdelegation, ist zurzeit kein Antrag auf eine zusätzliche Hilfe hängig. Die Bankenkommission erntet denn auch Kritik, zum Beispiel aus Großbritannien. Bankenanalyst Peter Thorne von der Research-Firma Helvea sagt, dass die EBK die Aktionäre und Kunden zusätzlich verunsichere. Die Behörde müsse mit ihren Aussagen vorsichtig sein.
You can't talk about hypothetical situations today. You've got to be absolutely clear. UBS has adequate capital at the moment, and that's a statement to put out, not speculate on what could or may happen.
Die EBK solle nicht spekulieren und zurzeit sei klar, dass die UBS über genügend Kapital verfüge, die Grossbank brauche keine Kapitalspritze. Tatsächlich steckt die Bankenaufsichtsbehörde zurzeit in einem Dilemma. Jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt. Daniel Zuberbühler, Direktor der Bankenkommission, hat sich gestern in der Tagesschau so zur Lage bei der UBS geäußert.
Sie ist nicht dramatisch. Also heute besteht kein Bedarf für irgendeine weitere Kapitalerhöhung. Und es ist mehr die Märkte, die problematisch sind. Und von dort her weiß man nicht, was die Zukunft bringt.
Diese Aussage macht die Beobachter etwas ratlos. Bahnt sich da ein neues Unheil an? Verfügt die Bankenkommission über neue Informationen? Auf jeden Fall werde die Bank weiterhin unterstützt, sagt Daniel Zuberbühler.
Wenn es notwendig wäre, dann würde der Staat sicher einstehen. Das ist ganz wichtig für die Kunden zu wissen, dass sie sich auf diese Bank verlassen können, dass wir keine Grossbank runtergehen lassen. Und von dort her sind diese Banken sicher auch in Zukunft.
Hilfe brauche die Grossbank nur, wenn sich die Situation auf den Märkten weiter verschlechtern sollte. Gefahren und Risiken gibt es genügend. Die Immobilienpreise in den USA fallen weiter. Die Wirtschaft kühlt sich ab. Die Grossbank kämpft mit Anklagen in den USA und der Aktienkurs ist in den vergangenen Tagen gefallen. Die Kapitalisierung ist tief. Falls die UBS neues Geld bräuchte, so käme wohl nur der Staat als Helfer in der Not in Frage, sagt der ehemalige Freiburger Bankenprofessor Walter Wittmann.
wenn es weiter runtergeht, dann verliert man auch Vertrauen in die Bank. Wenn sie so wenig kapitalisiert ist, kann sie auch keine Kapitalerhöhung machen, die jemand zeichnen würde. Und das kommt auch niemand hinzu vom Ausland, der eine Kapitalerhöhung mitmachen würde. Sonst hätte ja der Bund nicht einspringen müssen. Also einspringen würde an sich niemand, da müsste der Bund es tun.
Dass die UBS mittelfristig neues Kapital benötigen könnte, ist also unbestritten. Inhaltlich hat die Bankenkommission wohl recht. Über die Art und Weise der etwas nebulösen Information scheiden sich die Geister.
Manuel Rentsch. Nachdem Banken die sogenannte Realwirtschaft und da am augenfälligsten die Autobranche, in den USA kämpfen die Giganten GM, Ford und Chrysler ums Überleben. Aber auch europäische und japanische Hersteller drosseln ihre Produktion. Das betrifft Hunderttausende von Arbeitsplätzen und hat Konsequenzen für ganze Volkswirtschaften. Die Fiat-Stadt Turin ist eines der Beispiele, an denen wir in diesen Tagen die große Krise der Autoindustrie abbilden. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Bissig weht der eisige Wind durch die breiten Straßen und Alleen des Viertels, in der die Fiat ihren Sitz hat. Viertel, in deren großen Wohnblöcken einst fast jeder direkt oder indirekt von der Fiat lebte. Jetzt sind da nur noch die Forschungszentren, die Direktion des Unternehmens und eine große Fabrik, die Mirafiori. Das übrige weite Fabrikgelände um den Lingotto zumal wurde umgestaltet. Museen, Shoppingcenter, Slowfood-Restaurants, ein Hotel künden an, dass Turin die Wende geschafft hat von der Monoindustrie, von der Grande Fabrica zu Fremdenverkehr, Kultur, Gastronomie. Doch uns interessiert die Krise. Von den Angestellten und Arbeitern auf der Straße vor Mirafiori will freilich niemand über die schwierige Lage der Fiat sprechen. Ein junger Passant klagt mir nur, wie schwer es doch sei, über die Runden zu kommen. Weder an eine Eigenwohnung könne man denken, noch an den Kauf eines Wagens. Und ohne Wagen existiert man in Italien nicht, ist man ein Mr. Nobody.
Uno permette pensare soltanto di permettersi una macchina è qualcosa quasi un'utopia al giorno d'oggi per un giovane. Figuriamoci una casa che è una delle cose.
Kurz bevor ich beim Bürgermeister Turin Sergio Chiamparino vorspreche, war der Boss der Fiat dessen Gast, der erfolgreiche Sergio Marchionne, der Mann des Wunders, der in den letzten Jahren die Firma aus der Schuldenfalle und der Absturzzone herausmanövriert hat. Marchionne hat in den vergangenen Tagen darauf insistiert, dass die EU tätig werden müsse. Wenn Chrysler, Ford und General Motors mit Subventionen über Wasser gehalten würden, dann müssten auch die europäischen Unternehmer Geldspritzen bekommen, sonst wäre der Wettbewerb verzerrt. Bürgermeister Chiamparino seinerseits beschönigt nicht, beschwichtigt nicht. Er meint, Turin insgesamt spüre die Phase der Rezession, Depression. Chiamparino warnt auch, man stehe erst am Anfang. Alles werde noch schlimmer kommen. Der ganze Automobilsektor und seine Zulieferbranchen seien in der Krise.
L'automotive ovviamente soffre particolarmente, in particolare.
Auch die Karosseriefabrikanten Pininfarina und Bertone haben Personal gekürzt und der Pneufabrikant Michelin hat 600 Stellen aus der Stadt verlagert. Zum Glück für die Stadt ist sie nicht mehr nur mit der Fiat identisch. In deren Umfeld hat sich der Hightech- und Präzisionsmaschinenbereich verstärkt, Komponenten für den Schiffs- und Flugbau werden fabriziert und es wird auch mehr Forschung betrieben. Der Boss der Metallarbeitergewerkschaft der FIOM, Giorgio Airaudo, vertritt die Ansicht, so wie bisher könne man nicht mehr weiterfahren. Die Zeiten des leichten, am Börsencasino mit Wundertüten erworbenen Geldes seien definitiv vorbei. Jetzt gelte es überall, sich auf ein neues, intelligentes Industriemodell umzustellen, mit umweltfreundlichen Produkten. Sicher sei allerdings eines, man werde von sehr viel weiter unten von einem tieferen Sockel aus starten müssen.
Ma ripartiremo sicuramente da punti più bassi e dobbiamo ripartire con altre produzioni.
Der Präsident des Industriellen Verbandes von Turin, Gianfranco Carbonato, er ist selbst ein erfolgreicher, international tätiger Unternehmer in der Elektronik-Laserbranche. L'ingegnere Gianfranco Carbonato gibt sich seinerseits nüchtern pragmatisch. Die einzige wirkliche Frage, die man sich jetzt stellen könne, sei, wie lange die Krise dauern würde. Eine Antwort darauf gebe es allerdings nicht.
La vera domanda è quanto dura.
Italien, Turin tappt also im Dunkeln, wie wir alle auch. Die Stadt der Fiat bereitet sich auf einen Sturm vor, der sich im eisigen Wind ankündigt, dessen Stärke man bloß erahnen kann.
Christian Klar, der ehemalige Terrorist der Rote Armee-Fraktion RAF, ist also schon bald ein freier Mann. 26 Jahre hatte Klar gesessen, wegen 9-fachen Mordes und 11-fachen Mordversuchs. Mitbeteiligt war er unter anderem an den Morden am Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, am Generalbundesanwalt Siegfried Buback und an der Ermordung des Bankiers Jürgen Ponto. Jetzt hat das Stuttgarter Oberlandesgericht entschieden, dass Klar am 3. Januar auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden solle. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Christian Klar war als RAF-Terrorist jemand, der selbst keinerlei Gnade kannte. So zerrte er beim Fluchtversuch nach einem Banküberfall Ende der 70er Jahre in Zürich eine hilflose Frau aus dem Auto und schoss ihr in die Brust. Sie überlebte nur dank viel Glück. Ebenso brutal ging es zu, als die Rote Armee-Fraktion Arbeitgeberpräsident Schleyer, Generalbundesanwalt Buback oder Bankmanager Ponto ermordete. Stets war Christian Klar dabei, als einer der führenden Köpfe der zweiten RAF-Generation. Für all diese Verbrechen wurde der Sohn gutbürgerlicher Eltern aus Freiburg schließlich zu 6-mal lebenslanger Haft verurteilt. Später legten die Richter fest, dass Christian Klar wegen der besonderen Schwere der Taten nicht nach den üblichen 15, sondern frühestens nach 26 Jahren entlassen werden dürfe. Diese Frist läuft nun im Januar ab. Die Strafe ist somit abgesessen. Dies ist denn auch der eine Grund dafür, weshalb heute das Oberlandesgericht in Stuttgart der baldigen Freilassung von Christian Klar zugestimmt hat. Der andere besteht darin, dass verschiedene Gutachter übereinstimmend festgestellt haben, dass vom mittlerweile 56-jährigen Ex-Terroristen keinerlei Gefahr für die Gesellschaft mehr ausgeht. Rechtlich und formal ist also alles in Ordnung. Trotzdem sind viele Deutsche empört darüber, dass Christian Klar nun freikommt. Sie stoßen sich vor allem daran, dass der Ex-Terrorist bisher keinerlei Reue gezeigt und sich auch bei den Angehörigen seiner Opfer nicht entschuldigt hat. Tatsächlich deutet wenig darauf hin, dass das überzeugte RAF-Mitglied seiner früheren Ideologie abgeschworen hat. Doch das spielt angesichts der übrigen positiven Prognosen juristisch keine Rolle. Nun macht sich Christian Klar nach 26 Jahren also wieder auf den Weg zurück in die Freiheit. Legal wolle er leben, hat er kürzlich in einem Interview erklärt. Neben seinem Bewährungshelfer wird ihm Klaus Peimann, der Intendant des Berliner Ensembles, dabei behilflich sein. Klar soll im ehemaligen Brecht-Theater zunächst ein Praktikum bekommen und sich später dort zum Bühnentechniker ausbilden lassen können.
Die Schweizer Bauern und Bundesrätin Doris Leuthard haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Während sie sich ein Agrarfreihandelsabkommen mit der EU vorstellen kann, um im Gegenzug die Schweizer Industrie stärken zu können, befürchten die Bauern Einkommenseinbußen von bis zu 50%, wie sie sagen. Die meisten Bauern sind darum gegen ein solches Freihandelsabkommen. Heute geht's nun ans Eingemachte. Zum ersten Mal verhandelt die Schweiz heute konkret mit der EU über ein solches Agrarfreihandelsabkommen. Die Frage an Priscilla Imboden von der Wirtschaftsredaktion. Warum wird denn gefälscht?
Das Ziel ist es, dass die Schweizer Landwirte ihre Produkte zollfrei in die EU exportieren dürfen. Im Gegenzug dürfen natürlich auch die EU-Bauern ihre Produkte in der Schweiz absetzen. Und sie wirtschaften zu tieferen Preisen, was natürlich für die Schweizer Bauern nicht ganz einfach ist. Auf der anderen Seite würde es heißen, dass die Schweizer Konsumenten für die landwirtschaftlichen Produkte weniger Geld zahlen müssen.
Wie stehen denn die Chancen für die Schweizer Bauern bei den Verhandlungen? Also was ist das Maximum, das die Schweizer Delegation für ihre Bauern herausholen kann?
Die Delegation wird vom Bundesamt für Landwirtschaft geleitet. Es geht jetzt heute darum, die verschiedenen Positionen auf den Tisch zu legen, Informationen auszutauschen, den Fahrplan für die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre schon ein bisschen vorzubesprechen. Was die Schweizer tun können, um ihren Landwirten mehr Luft zu geben, ist, möglichst lange Übergangsfristen auszuhandeln. Die Rede ist zurzeit von 3 bis 10 Jahren. Also wenn die Schweizer Verhandlungsleiter eher gegen 10 Jahre aushandeln können, würde es für die Bauern einfacher werden, sich anzupassen an die Marktöffnung.
Die Verhandlungen werden wahrscheinlich lange dauern. Die Rede ist von bis zu 2 Jahren. Welches sind denn die Knackpunkte dieser Verhandlungen?
Die Knackpunkte, die liegen nicht etwa bei den Zöllen, sondern vor allem bei unterschiedlichen Bestimmungen, jetzt zum Beispiel beim Tierschutz oder bei den Gentech-Produkten. Dort gibt es ein bisschen schärfere Bestimmungen bei der Schweiz, bei der Freisetzung. Und beim Tierschutz ist es so, dass viele Regeln in der Schweiz auch strenger sind als in der EU. Zum Beispiel müssen Kühe eine gewisse Zahl von Tagen draußen sein während dem Jahr. In der EU können sie das ganze Jahr über im Stall gehalten werden. Bei diesen verschiedenen Unterschieden muss man sich einig werden, wie man damit umgeht. Aber wie gesagt, es ist ein langfristiges Projekt. Das Bundesamt rechnet damit, dass frühestens ab 2013 die Umsetzung des freien Handels im Agrarbereich zwischen der Schweiz und der EU beginnt.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Es ist das Ende einer großen städtebaulichen Vision für die Stadt Basel. Der Pharmakonzern Roche verzichtet überraschend auf den geplanten Büroturm der Star-Architekten Herzog und Dömeron. Das 160 Meter hohe spiralförmige Gebäude wäre das höchste Hochhaus der Schweiz geworden. Roche bereitet jetzt stattdessen ein Alternativprojekt vor. Aus Basel, Beat Giger.
Warum Roche ausgerechnet jetzt den Rückzug dieses Prestige-Projekts bekannt gibt, bleibt auch auf mehrmaliges Nachfragen rätselhaft. Laut Roche-Sprecherin Martina Rupp hätten weder finanzielle noch technische Gründe den Ausschlag dafür gegeben. Entscheidend sei vielmehr gewesen, dass der Turm wesentliche Anforderungen und Bedürfnisse nicht erfülle.
Wir hatten zum Beispiel geplant, ein großes 500-plätziges Auditorium zu realisieren. Das würde nicht gehen und es gäbe auch zu wenig Büros und Sitzungszimmer. Deshalb haben wir uns entschieden, auf das Hochhaus in dieser Form zu verzichten.
Klar ist aber, dass Roche weiterhin am ursprünglichen Ziel festhält, die zurzeit über die ganze Stadt Basel verteilten fast 2000 Arbeitsplätze am Hauptsitz zusammenzuführen. Ein Alternativprojekt sei deshalb bereits in Vorbereitung. Nähere Angaben dazu möchte der Pharmakonzern zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht machen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Roche in die Höhe bauen muss, denn die Platzverhältnisse am Hauptsitz sind relativ eng. Ob der Pharmakonzern aber wieder einen städtebaulichen Akzent setzen möchte, ist nach dem heutigen Entscheid eher fraglich.
Etwas bunter oder besser, ein bisschen weniger einförmig ist die politische Landkarte von Venezuela durch die regionalen Wahlen geworden. In der Hauptstadt Caracas hat die Opposition von Hugo Chavez das Bürgermeisteramt erobert. Im Übrigen hat sie ihre 2 Teilstaaten behalten und noch 3 dazugewonnen. Die 17 restlichen aber sind weiterhin Chavez-Land. Uli Achermann berichtet.
Besonders spannend war das Rennen im Teilstaat Barinas verlaufen, der Heimat von Hugo Chavez. Die letzten 10 Jahre über hatte dort Hugo Chavez Vater als Gouverneur das Zepter geschwungen. Mit wenig glücklicher Hand und einem gewissen Hang dazu, vom Gouverneursamt aus das Familienvermögen zu mehren. Die Familie Chavez habe sich mehrere Farmen und Viehzuchtbetriebe unter den Nagel gerissen, meldet die Opposition. Zuletzt machte mit hauchdünnem Vorsprung Adán Chavez als neuer Gouverneur das Rennen. Hugo Chavez, dessen Bruder und Staatspräsident, hatte sich mehrmals stark gemacht für die politische Erbfolgelösung in Barinas und den Wählern einen Flughafen versprochen sowie den Anschluss ans Bahnnetz, immer unter der Voraussetzung, dass sie seinen Bruder wählen. Zulia, der Ölstaat, war schon bislang oppositionell regiert. Die rechtsgerichteten Chavez-Gegner hatten keine große Mühe, dieses Gebiet zu verteidigen. Sie siegten auch in Nueva Esparta und gewannen Carabobo, Táchira sowie Miranda hinzu. Ein schönes Ergebnis für eine Opposition, die auf landesweiter Ebene, zum Beispiel bei den letzten Parlamentswahlen, gar nicht mehr angetreten ist. Lokale Gegebenheiten spielten gerade im hinzugewonnenen Miranda eine wesentliche Rolle. Dort liegt dem Ergebnis eindeutig die Inkompetenz des bisherigen Gouverneurs zugrunde, ein Mann aus dem Chavez-Apparat. Genauso war es in der Landeshauptstadt Caracas, wo ein Oppositioneller zum neuen Oberbürgermeister gewählt wurde. Der Alte stammt aus dem Chavez-Lager und fiel als großer Ideologe des Sozialismus des 21. Jahrhunderts auf. Er hatte in 4 Jahren aber nicht gelernt, wie man zum Beispiel die Kehrichtabfuhr organisiert. Landesweit ist ein Ergebnis herausgekommen, das den Führungsanspruch von Hugo Chavez unterstreicht. Die Kandidaten der Sozialistischen Einheitspartei blieben in 17 von 22 Teilstaaten siegreich. Das heißt, dass die Chavez-Partei in gut 2/3 des venezolanischen Territoriums unangefochten ist. Damit ist das eingetreten, worauf Hugo Chavez aus war, als er die Regional- und Bürgermeisterwahlen auch zu einem Plebiszit über seine Regierung machte. Trotz überbordender Teuerung und Problemen mit der öffentlichen Sicherheit ist und bleibt Hugo Chavez in Venezuela der unbestrittene Platzhirsch. Der nach wie vor starke Wählerzuspruch schafft die Basis, das Thema der beliebigen Wiederwählbarkeit für den amtierenden Präsidenten nochmals vor die Wähler zu bringen. Letztes Jahr hatte die Bevölkerung eine entsprechende Verfassungsänderung abgelehnt. Das muss Hugo Chavez mit einer neuen Volksabstimmung noch hinkriegen, sonst muss er 2013 abtreten.
Ulrich Achermann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.